versetzt Hanna und Markus durch seine kompromisslose Art der Vorbereitung auf den heutigen Podcast in Erstaunen.
Hast du jetzt wirklich Emily in Paris durchgeschaut?
Ja.
Wirklich?
Nee. Komm.
Nein, also das finde ich auch schon krass, dass du das 4 Staffeln dann durchgeschaut.
Nee, nicht 4 Staffeln, also, aber ich würde mal sagen, ich habe da schon meine 12 Episoden intus.
Also ich habe es auch geguckt, ich finde es jetzt auch nicht so ununterhaltsam, aber dass du es guckst.
Angesichts der Begeisterung seiner beiden Mitdiskutanten für Trivialkultur kann Markus nur resignierend feststellen.
Super. Ich freue mich, das erste Thema einzubringen in unsere Dreierrunde. Die Ikone des Partyverkaufs Tupperware hat in den Vereinigten Staaten Insolvenz angemeldet, beziehungsweise ist under Chapter 11 gegangen, wie man das nennt. Tupperware ist ein Vertriebsmodell, ein D2C-Geschäft, wie ich es nennen würde, das in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgekommen ist und sich mit Aufbewahrungsboxen aus Polyurethan aufgetan hat. Aus diesem Produktvorteil, also diese besondere Handelbarkeit und Langlebigkeit des Plastiks genutzt hat, um daraus ein qualitativ hochwertiges Aufbewahrungskonzept für die Küche bzw. für den Haushalt zu erarbeiten. Ich oute mich gleich hier. Ich habe zu Hause immer noch stehen eine kleine, ja, so einen kleinen Aufsteller, in den kannst du so kleine Becher reintun, Orangensaft reingießen und dann machst du da oben drauf noch einen Stöpsel und dann hast du Orangensafteis. Das gibt's bei mir immer noch, das funktioniert 1A, da sind keine Bakterien dran. Damit hat mich schon meine Mutter beglückt damals, als ich ein kleiner Junge war. Also das Zeug ist verdammt langlebig, wie es für Plastik halt üblich ist. Aber über die Produkte hinaus ist Tupperware auch gerade für viele von uns, die in der Marketingdisziplin lehren, immer noch ein Beispiel dafür für innovative Vertriebswege und Vertriebskonzepte. Heute würde man das, und so hat es Facebook bis vor kurzer Zeit auch noch als Best Practice immer genannt, den Partyverkauf, indem man also versucht, im Freundeskreis zu verkaufen. Das hat Tupperware damals oder bis in die letzten Tage hinein und wahrscheinlich auch noch jetzt über ein Friends and Family Programm erreicht, in dem eine Dame von Tupperware zu dir nach Hause kam und du deine Freunde eingeladen hast und sie dann die Ware präsentiert hat. Je mehr Prosecco getrunken wurde, desto mehr wurde bestellt. Die Hostess, also die, die das veranstaltet hat zu Hause, die durfte sich dann bestimmte Produkte auch aussuchen. In der Hochzeit, ich kann mich noch erinnern, wir haben damals eine Case Study mit Tupperware geschrieben, um 1996 1997 herum hatte Tupperware um die 60 Millionen Kunden in Deutschland und war ein gestandenes Vertriebskonzept des Partyverkaufs. Viele nennen es Multilevel Marketing. Der Niedergang aber seit den Jahren der 2000er Jahre war unaufhaltsam. Die Finanzkrise 2006, 2007 hat dem Unternehmen extrem zugesetzt. Danach sind aufgrund der neuen Rollenmodelle ist das Kochen zu Hause und Aufbewahren immer weniger geworden und man hat auch gesehen, die haben dann versucht, eigene Läden aufzumachen. Das ging schief. Mich würde mal interessieren, ist das jetzt der Niedergang des Partyverkaufs? Ist das der Niedergang des Plastikgeschäfts oder was geht hier zu Ende?
Also ich würde sagen, dass die Produkte so relevant sind wie nie zuvor. Also wenn ich jetzt drauf schaue, wie viele Menschen ihr Essen Meal Preppen, heißt das jetzt ja, sonntags kochen für die gesamte Woche, das in praktische Behälter tun und dann mitnehmen ins Büro und dann eben damit verbunden nicht mehr im Homeoffice arbeiten, sondern wieder ins Büro zurückkehren. Also ich glaube, die Produkte sind weiterhin absolut relevant. Es sind aber einfach coolere Alternativen auf den Markt gekommen. Das ist das, was auf der Produktseite passiert ist. Zum einen eben umweltfreundlichere Varianten, nicht aus Plastik. Dann gibt es ja auch Alternativen, Edelstahlboxen, Bienenwachstücher, Glas etc. Und dann hat es natürlich einen anderen Effekt als früher. Also früher habe ich meine Tupperdose verwendet, um die Sachen einzutubbern und dann in den Kühlschrank zu tun. Heute nehme ich sie ja doch mit nach draußen, zeig mich mit dem Produkt. Das hat schon noch einen Differenzierungscharakter und dafür sind sie auch einfach zu altmodisch und überzeugen mich überhaupt nicht und ich glaube eine große Masse auch nicht. Aber das Produkt grundsätzlich ist ja noch absolut relevant. Das ist das, wo ich den Haken so auf der Produktseite sehe und dann beim Vertrieb. Ja, das war zeitgemäß. Es hat sich sicherlich vieles verändert. Die meisten haben keine Zeit mehr, diese Tupper-Partys zu machen. Der Ansatz als solches ist gar nicht so weit weg, wie wir es heute sehen mit den ganzen Micro-Influencern. Gerade die, die auch vorkochen, Meal preppen, ihre Rezepte teilen, irgendwelche Gemüse fermentieren etc., die brauchen diese Gefäße mehr als je zuvor. Und das hat halt einen anderen Aspekt. Also ich gehe nicht mehr in die Runde rein und verkaufe es dann auf einer Tupper-Party, sondern eben über Social Media im One-to-Many-Format, also many, many und eben nicht in einer kleinen Runde. Das sind so diese zwei Stellhebel, das Produkt und der Vertrieb, die grundsätzlich funktionieren, aber eben überhaupt nicht mit der Zeit gegangen sind.
Ich stimme dir da hundertprozentig zu. Also die Tupperware-Party und die Avon-Beraterin
Das sind so Relikte, ich würde ja fast sagen, der 60er, 70er, 80er Jahre und vielleicht noch Ausläufer früher 90er Jahre, wo das funktionierte. Das ist böses Retro von der Grundidee her. Das Frauenbild, was in beiden Vertriebsmodellen mitschwang oder schwingt, das ist sowas von überholt wie nur irgendetwas. Wenn wir jetzt auf Tupperware gucken, Hanna, du hast im Grunde rausgearbeitet, alles, was da mal Wettbewerbsvorteil war, ist im Grunde nach und nach wegradiert worden. Es waren halt mal die besten Produkte und aus vielen Gründen sind sie es halt heute nicht mehr. Und der Vertriebsweg via Party war zu einem gewissen Zeitpunkt, ich kann mich da durchaus noch dran erinnern, wie stolz meine Mutter war, als sie zum ersten Mal auf eine Tupperware-Party eingeladen wurde. Und der Ritterschlag war im Grunde, wenn man selber die Hostess war auf so einer Tupperware-Party. Mehr böses Retro geht wirklich nicht mehr. Und das ist leider für die Marke auch Markenkern. Markus' Frage zielt ja auf die Partys. Und du hast, finde ich sehr spannend, da die Brücke geschlagen zu den Micro-Influencern. Ich bin der Meinung, Party ist nicht tot. Es ist eine Frage, wie sieht die Party aus? Es gibt sicherlich Warenbereiche, da kannst du im Grunde dasselbe machen. Das darf natürlich nicht Tupperware-Party heißen. Aber diese Grundidee, Menschen kommen zusammen und in irgendeiner Form findet Wärmedeckenverkauf wie auf Gran Canaria statt, das gibt es immer noch. Die Party muss halt cool sein. Da wird eben nicht Prosecco gereicht vom Aldi, ja, sondern vielleicht
Aperol Spritz
oder ein Hugo oder vielleicht, wenn es ein bisschen elitärer zugeht, sogar echter Shampoos.
Heieiei, und dann ja. Noch der Krevetten-Cocktail dazu. Ne?
Ich würde da gerne einhaken, weil ich glaube, du machst einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe das ja über ein paar Jahre mitverfolgt, diese ganzen alternativen Vertriebswege. Ich würde auch nicht die Kamelhaardecke und die Butterfahrt und alles in einen Topf werfen. Das sind schon unterschiedliche Dinge. Aber was du halt hast, sie waren für ewig das Vorbild, wie du Menschen zusammenkommst. Und jetzt kommt der Satz, den haben wir schon damals geschrieben, du bringst ein soziales Netzwerk zusammen. Und das, was heute soziale Netzwerke abbildet, das hat Hanna schon gesagt, die sozialen Medien, ist eigentlich der Humus, auf dem das hätte gut weiter wachsen können. Aber die haben sich, glaube ich, selbst in die Irrelevanz getrieben, weil sie immer noch dran geglaubt haben, dass das Partyprinzip mit dem Strukturvertrieb, der dahinter steht, wirklich ihr Geschäftsmodell ist und sich sehr darauf verlassen, dass diese Vertriebler auch hoch motiviert diese Feten veranstalten, beziehungsweise diese Feten dann diese Partys unterstützen. Es gibt Ansätze in der Bekleidungsindustrie von bestimmten bekannten Marken. Da geht der Chefdesigner raus nach St. Barth, lädt zum Frühstück ein und gibt für die ganzen It-Girls mal ein paar Handtaschen raus und die bezahlen für die Dinger noch, dass die als Erste haben und dann in St. Barth im Frühling am Strand langmarschieren und die richtigen Fotos entstehen. Du kannst das schon richtig spielen. Aber ich glaube, bei Tupperware hat irgendeiner irgendwann wirklich so ein bisschen, wie wir immer so schön sagen, den Moment der Kernzielgruppe, die dir abhaut, verpasst und die Umpositionierung nicht richtig hingekriegt.
Wenn ich das simpel zusammenfasse, wir haben es im Grunde ja schon gesagt, es gibt inzwischen weit bessere Frischhaltedosen oder mindestens genauso gute wie von Tupperware. Erstens und zweitens, es gibt einfach coolere Partys als Tupperware-Partys.
Ich stimme euch da total zu, dass die Party nicht vorbei ist und grundsätzlich sowas funktionieren kann, aber eben nicht in dem Segment. Also bin ich schon nochmal der Meinung, dass ein Thermomix sich anders vielleicht diskutieren lässt als jetzt eine Tupperdose. Da würde ich schon den Unterschied ziehen und die Linie ziehen und auch nochmal unterstreichend auf das, dass es eben sich in solchen Produktkategorien Richtung Social Media verschoben hat und vor allem in Richtung Social Commerce, wenn wir jetzt nochmal auf den Stanley Cup schauen. Also hatten wir ja schon diskutiert und das ist ja eigentlich die absolute Blaupause dafür, wie es Tupperware hätte gelingen können, die Marke zu revitalisieren, die Produkte wieder hochzubringen und da was Cooles aufzubauen. Und Stanley ist eben ähnlich alt wie Tupperware.
Ich würde gerne dann die steile These wagen, da muss man sich mal ranbegeben und versuchen, das Ganze zu aktualisieren. Also ist vielleicht dieses Chapter 11 nicht das letzte Kapitel, was wir von Tupperware hören, sondern vielleicht der Startschuss für eine Rejuvenation des Konzepts mit anderen Methoden, für andere Zielgruppen, vielleicht auch schlaueren Produkten. Weil die Marke an sich hat ja schon noch was.
Ich weiß nur nicht, ich meine, jetzt sind sie ja mit schlaueren Produkten rausgekommen, wie dem Reiskocher, dem Dosenöffner, das Brotmesser, Backsets. Ja, ja, sie haben sie länger, aber wenn das die...
Der Chili-Häcksler, den gibt es 20 Jahre, der ist hervorragend.
Da würde ich sagen, okay, aber ob ich jetzt ein Brotmesser von Tupper brauche,
nein, aber du kannst ja auf andere, wie du gesagt hast, kannst du auf andere Stoffe zurückgehen, recycelbar, bessere Farben.
Genau, aber eben Ebene. Nicht nein, auf also der...
Nein, nicht jetzt hier irgendwie anfangen...
Brotmesser zu verkaufen.
Ja, oder Reiskocher.
Na, ich würde sagen, die Menschen, bei denen die Marke Tupperware noch positiv besetzt ist. Die kaufen unglücklicherweise für Tupperware jetzt bei Home Shopping Europe oder QVC.
Oder Temu. Oder sie suchen eben über Suchplattformen nach Tupperware und landen bei Konkurrenzprodukten.
Ne? Oder bei eBay.
Oder da.
Und die Kundengruppe Markus Schögel alleine für Orangensaft-Eis ist halt nicht tragfähig genug.
Nicht wirklich, ja, das stimmt.
Ich freue mich, in unser zweites Thema einführen zu können. Mein Zugang zum Thema ist ein Werbespot der Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG, die eine Gelegenheit nicht haben vorbeiziehen lassen können. Vor 2-3 Wochen veröffentlicht, gibt es einen gut 1 Minuten langen Film, wunderbar zu besichtigen auf YouTube, in dem man eine Gruppe Menschen an einer Bushaltestelle in Berlin stehen sieht und die besteigen einen BVG-Bus und werden nett angelächelt von der Fahrerin, die daraufhin zur nächsten Haltestelle fährt. Und dort sieht man im Gegenlicht, nicht zu identifizieren, aber eindeutig ein männliches Wesen. Das betritt den Bus und schlendert zu seinem Sitzplatz und langsam erkennt man, wer das ist. Es ist einer der größten Hollywood-Stars, Kevin Costner. Neben Clint Eastwood sicherlich der Westernheld überhaupt. Kevin Costner verhält sich noch wie ein Cowboy. Man fragt sich, was macht Kevin Costner in einem BVG-Bus? Die Auflösung ist die, er macht Werbung. Unter anderem auch für die BVG, vor allem aber für seinen eigenen Film Horizon. Ich fand das interessant und habe einen gewissen ambivalenten Zugang dazu. Denn ich bin auf der einen Seite ein Vertreter des sogenannten Agenda-Surfings. Marken müssen heute mehr oder weniger jede Gelegenheit nutzen, um im Gespräch zu bleiben. Ein guter Ansatz ist der, dass man auf aktuellste Themen aufspringt. Wir leben ja, wie unser Kollege Philipp Scharfenberger zu sagen pflegt, in der liquiden Modernität. Dieser Begriff stammt von Sigmund Baumann und sagt im Grunde eins, neu ist das neue Normal. Mit anderen Worten, wir können gar nicht so schnell gucken, wie sich alles Mögliche immer verändert. Unternehmen müssen heute extrem flexibel sein, permanent überwachen, was in der Gesellschaft, in der Kultur, im Sport los ist und sich immer fragen, können wir da nicht mit unserer Marke rein, um Image, um Aktualität abzuholen. Meine Frage an euch ist, wie ordnet ihr das ein? Ist es ein guter Werbespot von der BVG? Haben die eine gute Gelegenheit genutzt oder lohnt der Aufwand nicht? Das tut nichts Gutes für die Marke.
Also so sehr ich die BVG und ihre Marketing in den letzten Jahren habe schätzen lernen, so sehr finde ich an manchen Stellen muss man auch ein paar Sachen wegstreichen. Gelegenheiten nutzen, da bin ich bei dir, ist sicherlich etwas, was wir heute tun müssen. Und auch dieser liquide Gedanke, ich halte den für sehr spannend, aber wenn du hingehst und der BVG auf die Zunge guckst, warum sie den Spot eingesetzt haben, dann sagen sie, den haben sie zur Kundenbindung eingesetzt, damit sich die BVG-Fahrer wohler fühlen und das Gefühl haben, dass sie was Besonderes erleben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was Besondere erleben in einem BVG-Transportmittel, wenn der Kevin Costner ist, naja, okay, das ist ja dann noch positiv, aber da gibt es andere Erlebnisse, die das Ganze sicherlich nicht so wiederholenswert machen. Ich würde eher darauf nochmal zurückkommen und versuchen zu identifizieren, wo die Marke BVG diese Aktualität her hat. Das ist ja entstanden durch die ganzen Rapper-Songs, durch dieses sehr street-credible Verhalten von der BVG in den letzten Jahren. Und da haben sie sich eigentlich in eine andere Richtung entwickelt, dass sie eben Agendapunkte setzen und nicht auf Agendapunkte aufspringen. Und das ist für mich schon noch ein Unterschied. Dem geneigten Zuhörer wird es nicht entgangen sein, dass es da andere Marken gibt, die diese Dinge viel aktiver genutzt haben. Jeder hat wahrscheinlich die Weselski-Anzeige von Sixt gesehen und den Dank, den Sixt ausgesprochen hat, dem Gewerkschaftschef, dass die Deutsche Bahn solche Verspätungen hatte und damit die Mietwagenverträge hochgeschraubt hat. Und insofern denke ich, dass es Marken gibt, da ist das verankert, da kann man das machen. Ich denke auch an alte Jägermeister-Spots, wo du also deine eigenen Slogans angepasst hast auf die Umgebungssituation. Und wenn eine Marke dafür steht, dass sie Agendapunkte aufgreift, dann glaube ich, ist es richtig. Aber ich glaube, dass viele sich einfach auch übernehmen, weil sie dann nur aktuell sein wollen und dass der Marke nicht wirklich zuträglich ist.
Bevor ich auf die Frage antworte, ob das jetzt von der BVG sinnvoll ist, macht es, glaube ich, schon nochmal Sinn zu unterscheiden, das Agenda-Surfing und dann ja nochmal als eine Ausprägung oder schon nochmal eine andere Spielart, das Newsjacking. Und ich glaube, das sind schon zwei verschiedene Themen, weil beim Agenda-Surfing schaue ich mir ganz genau an, was passiert in diesem Jahr. Das lässt sich gut planen. Ich weiß, es ist eine Fußballweltmeisterschaft. Ich weiß, es sind die Olympischen Spiele, es sind Wahlen, es ist Kinofilm XY, der rauskommt. Also das ist ja planbar. Und da macht es schon Sinn zu schauen, zu welchen Ereignissen passt meine Marke und wie gestalte ich das und in welcher Form kann ich dann eben auch Kampagnen entwickeln in aufwendigerer Art und Weise. Das News-Checking geht dann ja aber wirklich nochmal mehr in die Richtung, dass ich wirklich aktuelle Schlagzeilen, die ad hoc aufkommen, da super schnell drauf springe. Also du hast es beschrieben, mit Sixt. Anderes Beispiel wäre dann die Mobiliar mit dem ESC und Nemo, wo es wirklich darum geht, direkt zu reagieren und dann dieses Momentum zu nutzen. Und das gelingt ja nur sehr, sehr wenigen Marken. Also ich glaube, dieses Agenda-Surfing, das gehört fast dazu. Das sollte man machen. Da ist jetzt die Frage, passt das mit der BVG und Kevin Costner und dem Film gut? Ich finde es jetzt nie weniger überraschend, weniger fit für die Marke, an sich nett gemacht, aber eben auch nicht sonst wie überzeugend und spannend. Ich denke, das ginge auch noch in kreativerer Art und Weise, wo eine Story dann dahinter ist. Und dann die Königsdisziplin ist aber eben das ad hoc auf Themen aufspringen, die in dem Moment diskutiert werden. Und da, wenn ich das schaffe und mir das gelingt, dann kann ich davon ja viel mehr profitieren, als wenn ich mich an so ein ja, sehr planbares Ereignis dranhänge und dann darauf poker, dass das in der Zeit viel diskutiert wird.
Ich knüpfe da gern an und ich finde es auch sehr wertvoll, dass du präzise unterschieden hast zwischen Agenda-Surfing und News-Checking. Die große Schwester von Agenda-Surfing ist ja schlichtweg traditionelles Sponsoring. Du weißt, die Olympischen Spiele kommen vorbei, also gehe ich dahin. Meine Überzeugung ist, die Königindisziplin ist das Simultane. Also News-Checking plus Agenda-Surfing. Das Beispiel Sixt, was Markus eingeführt hat, ist eben genau auf dem Punkt. Das liegt im Kern der Marke Sixt, dass ich quasi reagieren kann, was gerade aktuell geschieht. Und dieses Beispiel, kann man auch sagen, ist Agenda-Surfing, weil es war ja klar, dass Herr Weselski nach 16 Jahren seinen Dienst quittiert. Aber trotzdem, die ganze Kampagne, die dahinter steckte, war ja immer, kaum streikten die Bahn, war Sixt wieder präsent. Wenn sich zwei streiken, freut sich der Dreier, finde ich immer noch eine der genialsten Headlines. Oder eben, dass man Weselski mehr als einmal zum Mitarbeiter des Monats von Sixt gekürt hat, das ist wirklich geniales. Agenda-Surfing auf der einen Seite, aber auch News-Checking. Und wenn ich mir Mobiliar ansehe, sehe ich eigentlich eine Marke, die das Potenzial hat mit dieser Schadenskizze-Kampagne, kann man das halt sehr gut auch immer tun, weil es geht ja immer was zu Bruch. Und sie haben es genutzt, als dem Nemo da seine Trophy kaputt ging und die dann da genau mit ihrer Schadenskizze reingegangen sind und dann ja auch den Widerhall hatten in allen klassischen und auch neuen Medien. Also von daher hervorragend.
Das ist ja auch das Kernziel, dass man eben die organische Reichweite hat und gar nicht ein Mediabudget aufwenden muss und im besten Falle da eine einfache Produktion hintersteckt. Vor allem, wenn wir jetzt auf das ganze Thema Memes schauen, ne? Also, dass ich einfach eben schnell bin und gar nicht die Urheberrechtsdebatte habe, sondern mich daran hänge und wirklich mit minimalem Budget eben da reingehe. Und das sehe ich bei dem BVG-Spot überhaupt nicht. Und ich denke dann eben, der nächste Schritt ist aber schon noch zu sagen, Agenda-Setting, wenn es mir dann gelingt, meine eigenen Themen so zu verankern, dass die diskutiert werden. Also nochmal auf den Blick auf Red Bull werfend oder eben Marken wie Gucci mit House of Gucci, dann ist das Nonplusultra, sich gar nicht nur irgendwo ranzuhängen, sondern dass sich andere an meine Themen ranhängen.
Agenda-Surfing ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Also wenn wir mal dieses berühmte Beispiel nehmen von Heineken, die aufgesprungen sind auf den Barbie-Movie, gab es auf Social Media dieses Mockup eines Plakates, wo man vom Heineken-Schriftzug nur das Ken sah. Und letztendlich ist es das Produkt eines IT-Spezialisten aus Dublin gewesen, der einfach gewohnt war, wenn er in seine Kneipe gegangen ist, ein Ken zu bestellen. So bestellt man ein Heineken in Irland. Und der da sagte, ja, das passt ja gut, hat das gut umgesetzt und hat daraufhin halt Millionen Views eingesammelt.
Womit ich noch auf einen Punkt vielleicht hinweisen möchte, wenn du sagst, IT-Mensch, der arbeitet ja gerne agil und vielleicht ist es das, dass die Agenturen jetzt eben auch Gas geben müssen und nicht mehr langfristige Planung, sondern viel agiler auf die Ereignisse eingehen müssen. Und ich glaube, da liegt auch noch eine Herausforderung drin.
Angeblich hat sich Heineken bei ihm nie gemeldet.
Aber die haben ja eh schon ihr Ziel dadurch erreicht.
Ja, eigentlich ist es noch besser, ne? Also wenn es der Dritte für dich macht.
Ich Ich knüpfe an das Thema im weiteren Sinne an das vorherige Thema des Agenda-Surfings. Ich würde gerne mit euch über Markenpartnerschaften zwischen Filmen und Serien und anderen Marken diskutieren. Anlass sind zwei ganz konkrete Formate, die aktuell in den Kinos bzw. auf Streaming-Plattformen laufen oder auf Netflix laufen. Und diese beiden kooperieren wirklich mit einer unzähligen Anzahl an Unternehmen. Das erste Format ist die aktuelle Fortsetzung der 1988 veröffentlichten Horrorkomödie Beetlejuice von Tim Burton, die jetzt mit den gleichen Schauspielern wie damals und dem gleichen makaberen und skurrilen Stil an das Original anknüpft. Begleitet wird der Film nicht nur mit ordentlich Nostalgie, sondern eben auch einer Vielzahl an Brand-Partnerships. Warner Brothers ist mit 35 Marken Kooperationsverträge eingegangen. Unter anderem sind dabei von Beetlejuice inspirierte Spots der Deo-Marke Secret und des Gebrauchtwagenhändlers CarMax. Dann gibt es noch eine Kosmetik-Kooperation mit NYX oder eine Getränke-Kooperation mit Fanta, die in 50 globalen Märkten ausgerollt wurde und von einer limitierten Geschmacksrichtung begleitet wurde. Das zweite Format ist die aktuelle Staffel der Netflix-Serie Emily in Paris. Es ist eine der beliebtesten Netflix-Serien der vergangenen Jahre. Sie handelt von der amerikanischen Emily, die in der fiktiven französischen Marketingagentur Agence Gratteau arbeitet und sich in der Pariser Mode- und Dating-Szene bewegt. Die Besonderheit hier ist, dass die fiktive Agentur aus der Serie reale Marken berät. Dazu zählen beispielsweise Ami Paris oder auch Baccarat, Boucheron oder Rimowa. Damit werden diese Brands nahtlos in die Handlung integriert. Darüber hinaus finden sich aber auch noch Brand-Partnerships in anderer Form, beispielsweise Product-Placements von Samsung und McDonald's, die dann auch mit begleitenden Kollaborationen im realen Leben einhergehen. Und dann gibt es eben noch die neueste Form der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Hier hat Netflix mit Google kooperiert. Sie haben Google Lenses integriert, mit der man jetzt über Bilderkennungstechnologie die Looks von Emily und ihren Kolleginnen und Kollegen fotografieren kann und direkt zu den Looks geleitet wird, sodass man eben diese auch direkt kaufen kann. Also eine Integration eines Vertriebskanals quasi über die Serie. Brand Partnerships zwischen Franchises und Marken sind ja grundsätzlich jetzt keine neue Geschichte, aber wenn wir jetzt mal ganz konkret auf diese zwei Formate schauen, zeigt sich eigentlich schon, dass die Spielarten, wie es umgesetzt wird und auch in welchem Ausmaß sich verändert haben. Was ist eure Einschätzung? Ist das zu viel des Guten? Geht das über das normale Maß, das erträgliche Maß hinaus oder gehen die Marken in der Masse unter? Oder ist es eben doch der richtige Weg, wie Markenintegration heute funktioniert?
Emily in Paris und Beetlejuice 2 sind ja zwei interessante Beispiele. Emily in Paris, jetzt spricht der Marketingmensch, finde ich genial. Du hast es ja wunderbar beschrieben, wie der eine Marke in die andere greift, beziehungsweise ein Handlungsstrang mit einer Marke in den anderen Handlungsstrang mit der anderen Marke. Im Kern beguckt man sich da das Leben einer Marketing-Expertin, die, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, in jeder Szene ein neues Outfit trägt. Ich glaube, da tut mir der Serie nichts Böses. Die Handlungsverläufe sind sehr vorhersehbar. Das eigentlich Spannende ist, das, was rund um Produkte, Marken, Fashion und Looks geschieht. Und ich glaube auch, das ist letztendlich neben der Grundidee des Plots eine Amerikanerin in Frankreich das Spannende an der Serie. Also finde ich genial. Offensichtlich kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer damit auch wunderbar zurecht. Also eine Riesenerfolgsserie auf Netflix. Bei Beetlejuice, und jetzt spricht der 88er-Fan, also der Fan des ersten Films, habe ich schon Mühe, weil es ist ja der skurrile, nerdige Film gewesen. Wenn ich den Spot von der Progressive-Versicherung nehme, die da ihre 5 Horrorgestalten an den Start bringen, Flo, Jamie, Alan, Mara und Rodney, die sich dann auch in diesem Beetlejuice-Ambiente aufhalten, dann konterkariert das den Charme des Films.
Also mir sind erstmal die 35 Marken aufgestoßen. Also 35 Markenkooperationen hört sich sofort an. Achtung, Overstretching. Wenn ich jetzt aber genauer drauf gucke, und da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, der Beetlejuice 2 wendet sich nicht unbedingt an alle, die Beetlejuice 1 gesehen haben, sondern da gibt es eine neue Zielgruppe. Gerade wenn das jetzt ellenlang her ist, geht es an eine neue Generation. Und ich glaube, die sind das gewöhnt. Also man bedenke bitte auch, was wir von Barbie gesehen haben im letzten Jahr, wie man das spielen kann. Was mich fasziniert, ist diese starke Integration Situation außerhalb des Films. Das ist das, was es so spannend macht. Und Emily in Paris hat ja während der ersten Staffel schon ein McDonald's Emily in Paris Meal in Frankreich angeboten. Also diese Ideen, die Kreativität, die da sprießt, was man da machen kann, halte ich für einen unheimlich wertvollen Input in die Gegenwartskultur hinein. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, warum ist es jetzt genau Fanta, die da diese Kommunikation machen? Ist das der bestbietendste oder der beste Brandfit? Da bin ich mir manchmal nicht sicher. Aber ich finde es weniger störend, als es sich mit 35 Kooperationsmarken erstmal anhört.
Ich bin auch hin und her gerissen und ich würde dem zustimmen, dass es sich bei Emily in Paris deutlich natürlicher fügt und auch bei Barbie. Das sind grundsätzlich kommerzielle Filme, die darauf voll abzielen und das fügt sich wunderschön in die Story ein. Und bei Barbie war es ja ebenfalls schön zu sehen, die begleitenden Aktionen, die eben gar nicht auf das Product Placement als solches abzielten, sondern eben begleitend, um den Hype zu kreieren als solches. Da ist es natürlich gefälliger als jetzt bei Beetlejuice. Ich finde trotzdem, dass Beetlejuice einen wahnsinnigen Vorteil hat und das ist dieser ganz, ganz spezielle, besondere Stil. Und das lässt sich eben schon schöner adaptieren als jetzt andere Kinoproduktionen. Es lebt halt eben von dieser eigenen Welt, die jetzt auch einen gewissen Hype hat, wenn wir nochmal auf Wednesday schauen, die Netflix-Serie eben auch mit derselben Schauspielerin Jenna Ortega, auch von Tim Burton produziert. Und da ist, finde ich, schon ein Punkt, wo man sagt, ist vielleicht überraschend und nicht ganz so natürlich und gefällig wie bei anderen Formaten, aber es macht trotzdem Sinn. Man kann diesen Stil aufgreifen. Es hat einen gewissen Hype-Moment. Der Film ist auch noch überzeugend als solches und das tut keiner Marke was zuleide. Die Marken können nur davon profitieren, gerade wenn wir jetzt im Hinblick auf Halloween, Summerween schon ein bisschen früher schauen. Fanta ist doch ein passendes Produkt. Also ich finde es jetzt nicht so weit hergeholt.
Ich glaube nicht, dass es Fanta schlecht tut.
Dem Film, wenn, ja.
Dem Film, das ist mein Punkt. Aber Markus hat wahrscheinlich durchaus recht. Wenn man so einen Film produziert, ist man ja an einem interessiert, dass man ordentlich viele Zuschauer an den Film bekommt. Und hätte man quasi Beetlejuice 1:1 weitergeführt, hätte man natürlich auf ein nischigeres Publikum gezielt. Also das verstehe ich dann schon.
Das ist einfach eben das neue Modell, wie du als Streaming-Plattform agieren musst, weil es eben nicht über die Abo-Modelle jetzt in dem Ausmaß funktioniert. Werbeschaltungen sind auch verhalten, die Erfolge. Wir hatten es auch mal diskutiert. Und ich glaube, da liegt der viel größere Hebel über die Kooperation.
Da würde ich gerne einhaken. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn man nochmal zurückgeht jetzt aufs letzte Jahr mit Barbie, dann gibt es von Mattel eine Aussage, die fand ich extrem spannend. Die haben damals schon gesagt, maximize on the intellectual property that we have. Also hol alles möglichst raus, Leistungspotenziale ausschöpfen und hole so viel wie möglich aus deiner intellectual property wie Barbie raus und monetarisiere das, wo du kannst. Und da, glaube ich, liegt wirklich ein Schlüssel drin, dass du damit einfach nochmal einen neuen Revenue Stream für dich reinholst, der unabhängig von denen ist, die da im Kino sitzen oder für dich das Binge-Watching erledigen. Das halte ich für einen extrem wichtigen Punkt.
Also der Marketingprofessor in mir, der stimmt dir zu, der Nerd, wenn es um solche Filme wie Beetlejuice geht, dem sträuben sich alle Nackenhaare. Und wenn ich dann solche Promotions sehe, wie zum Beispiel von Fanta, wo man dann auf die Coca-Cola-App gehen soll, ein paar Spielchen spielen soll, damit man dann ein gruseliges Wochenende in Madrid gewinnt. Das hat nichts mit Beetlejuice zu tun und eigentlich wünsche ich den Machern von solchen Promotionen, dass der Beetlejuice mal bei denen vorbeiguckt.
Das war's für heute. Tupperware ist insolvent. Hat sich der Vertriebsweg des Partyverkaufs überlebt? Oder fragt niemand mehr Plastikdosen nach? Oder ist die Marke ein Relikt vergangener Zeiten, in der Frauen noch hinter dem Herd standen? Die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, nutzten kürzlich eine Chance und kauften recht günstig den Hollywood-Star Kevin Costner für ein Werbevideo ein. Müssen solche Aktionen des Agenda-Surfings oder News-Checkings in einer Welt des permanenten Wandels zum Standard-Equipment der Markenkommunikation gehören? Was sind die Risiken und Herausforderungen? Der Tim Burton-Film Beetlejuice 2 und die Netflix-Serie Emily in Paris kommen nicht nur sensationell beim Publikum an, sondern zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie weit über 30 Markenpartnerschaften eingegangen sind. Macht das Sinn aus Sicht der einzelnen Marken? Tut eine solche Markeninflation den Filmen und den Serien gut? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören. Dun, dun.